Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, heute geht es um eine Taube. Also genauer gesagt um eine Taube, die die Fliege macht. Es ist eine Mustergeschichte. Eine Geschichte, die viele oder einige von euch aus dem Kindergottesdienst vielleicht kennen. Und eine Geschichte, die wir dahin verbannt haben und über die es unzählige Kinderbücher gibt. Über die aber Erwachsene aus meiner oder in meiner Meinung nach zu wenig nachdenken. Wer mitlesen möchte, Jona Kapitel 1. Und ich habe mich entschieden, dass wir durch das ganze Buch gehen. Falls jemand müde wird und einschläft, ja, vorher kurz die Hand heben, dann weiß ich, ist es zu lang. Also ihr müsst ja den Schluss der Geschichte auch hören. Es geht also los. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Das ist der erste Satz, der wird uns der Mann vorgestellt, der heißt Jona und sein Name ist Programm. Ja, wie bei mir, ich heiße Ernst. Nein, also bei dem sollte das eigentlich auch so sein. Bei mir ist das nicht so und bei Jona ist das auch nicht so, denn Taube bedeutet, also Jona bedeutet eigentlich die Taube. Und die Taube ist schon immer ein Symbol für Sanftheit, für Frieden, für Treue. Später für den Heiligen Geist. Das liegt daran, dass man gedacht hat, viele Jahrhunderte lang, die Tauben hätten keine Gallenblasen. Sie hätten also nichts Bitteres in sich. Und deswegen ist die Taube zu so einem Symbol geworden. Und das war sie damals bei Jona schon. Und vielleicht heißt er deshalb so. Damit deutlich wird, dass manchmal das, was draufsteht, nicht drin ist. Kommen wir gleich zu. Denn unsere Geschichte ist eine Geschichte darüber, wenn Taten Worten folgen sollten, eine Geschichte von Liebe und von Vergebung und von Geduld und von Verständnis. Also, zu diesem Mann, Jona, dem Sohn Amittais, paar hundert Jahre vor Jesus gelebt in Israel, der ist ein Prophet, das erfahren wir im Laufe der Zeit, zu dem kommt jetzt Gottes Wort. Und er sagt, mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige gegen sie. Denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Was ist Ninive? Ninive ist wirklich eine Großstadt für damalige Verhältnisse. Es leben über 100.000 Menschen in dieser Stadt. Es ist also wirklich eine Megacity, nicht zu vergleichen mit heute, aber für die damaligen Verhältnisse eine wirklich echte Großstadt. Und sie ist die wichtigste Stadt im Reich der Assyrer. Und die Assyrer waren im Orient eine paar hundert Jahre lang die Supermacht, also sowas wie Amerika heute oder China oder so. Also jemand, der mit seinen Truppen und seinen Armeen die ganze Umgebung überzog und Leute in Gefangenschaft führte, sich Schutzgeld erpresste und so weiter. Also. Und Jona, der Prophet, der kriegt jetzt angesagt, Jona, geh los nach Ninive und sage denen, Gott hat die Nase voll von euch, jetzt schlägt Gott mal richtig dazwischen. Also jetzt passiert ein Unglück. Gott bestraft den Ungehorsam gegen seine Gebote. Das fänden wir auch gut, oder? Wenn Gott mal so richtig dazwischen hauen würde. Die immer Kriege führen, die mit den Köpfen so aneinander stoßen und sagen, hier, macht mal, klärt mal eure Sachen jetzt ein für alle Mal und dann ist gut. Das wünschen wir uns, dass Gott mal so richtig dazwischen geht. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo, also das am Mittelmeer, großer Hafen, heute auch noch, bei Tel Aviv. Als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weit weg von dem Herrn. Also er soll dahin, nach Assyrien, nach Ninive, und er ist hier in Jaffo und er fährt dahin. Er will also maximale Entfernung zu Gott. Er hat keine Lust, dahin zu gehen, in die große Stadt Ninive und Gottes Strafgericht anzusagen. Warum nicht? Hat er vielleicht großes Mitleid mit denen? Ganz bestimmt nicht. Denn diese Assyrer, die überziehen wirklich das ganze Land mit ihrem Terror, das kann nicht der Grund sein. Hat er vielleicht Angst, dass die Assyrer ihn sehen und sagen, du spinnst, du kleiner Prophet aus Israel kommst hier hin und er markierst den dicken Max. Das ist auch nicht der Grund. Was der eigentliche Grund ist, warum er die maximale Entfernung von Gott sucht, das hören wir nachher. Also er will jedenfalls nicht. Aber er will, dass Gott den Ungehorsam und die Bosheit der Nineviten bestrafen soll. Das will er schon. Mir ist in dem Moment aufgefallen, ich kenne so Menschen, die immer wieder sagen, ich möchte gern dahin gehen, wohin Gott mich sendet. Ihr Lieben, das ist eine gefährliche Aussage. Die muss man sich dreimal überlegen, ob man das wirklich will. An dem Beispiel wird deutlich, dass das manchmal in schlimme Konflikte führen kann mit sich selber, wenn man nämlich dahin gehen will, wo Gott will und wo man selber aber so überhaupt nicht hin will. Man kann vor Gott nicht abhauen. Und das wird in dieser Geschichte deutlich. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen. Und es erhob sich ein großes Unwetter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und sie schrien, ein jeder zu seinem eigenen Gott. Und sie warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, damit es leichter werden würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Also ich stelle mir die Szene vor, es ist vielleicht sogar noch nachts und die Wellen peitschen ins Boot. Das waren ja, sind ja keine Ozeanriesen wie heute, das waren ja Holzschiffe. Ja, und das war so, ging das Schiff hin und her und dann kippte das und man hatte Angst, man hörte die Balken knarren und knatschen. Es muss wirklich furchtbar gewesen sein und sie versuchen alles und sie kämpfen. Sie schmeißen Ladung über Bord, sie beten, jeder zu seinem eigenen Gott. Das ist ja eine Hafenstadt, so wie heute. Da kommt aus aller Herren Länder, kamen in Jaffo Leute zusammen und haben dieses Schiff da, haben da eingecheckt und sind da losgefahren. Und sie probieren alles. Und jeder ruft zu seinem Gott, so als hätte Gott so, jeder Gott sozusagen sein eigenes Revier. Also, ja. Das gibt es ja bei heute auch. Ja. Manche Leute sagen, das macht man in der Kirche nicht. Ja, wenn wir manchmal in der Zeit der offenen Kirche, in dem ersten Lockdown, haben wir hier manchmal Karten gespielt. Da hast du schon so ein bisschen Grummeln im Bauch. Kann man in der Kirche Karten spielen? Also, in der Kirche muss man normalerweise seinen Hut abnehmen. Ja, in Israel, wenn du da losgehst, dann musst du immer deinen Hut absetzen. Mit kurzem Rock darfst du nicht rein. Als ob Gott nur da drauf achten würde, dass wir ihm gemäß leben. Als ob das sozusagen hier 10 Meter weiter außerhalb der Kirchenmauern nicht mehr gelten würde. Als wäre das hier sein Revier. Also sein Wort aber gilt immer und überall auch auf dem Meer. Und ich erinnere euch mal an einen Satz, den kennen vielleicht einige von euch, der steht im Propheten Ezechiel. Da gibt es einen Satz, der bringt das auf den Punkt und der sagt, alle Menschen gehören mir, spricht der Herr. Alle Menschen gehören mir. Und ich wünschte mir auch, dass Gott den Ungehorsam bestraft. Oder die ganzen Diktatoren auf der Welt, die Flugzeuge zum Landen zwingen, die sich in feuchten Dreck drum scheren, dass die Menschen in ihrem Land verhungern. Das wäre was, wenn Gott mal so richtig dazwischenhauen würde. Bei den anderen, ja. Bei mir nicht. Das merkt der Jona ja auch jetzt. Oder er fängt es an zu merken. Der wünscht sich so sehr, dass Gott in Ninive dazwischenhaut und dann ist er selber ungehorsam. Und dann kommt das, was er sich eigentlich für die Ungehorsamen wünscht, auf ihn selbst. Und dann kommt dieses Unwetter. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm, sag mal, was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns denken, dass wir nicht verderben. Das ist auch ein bisschen krude Vorstellung von Gott, dass, ja, dass jeder sozusagen sein eigenes Revier hat. Und einer sprach zum anderen, kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht. Und als sie losten, traf's Jona. Jetzt führen sie ein Gottesurteil durch und sagen, wir wissen uns nicht zu helfen. Fakt ist, einer ist hier schuld. Also wird gelost, gewürfelt und das Los fällt auf Jona. Und ich glaube nicht, dass das immer klappt, aber in dem Fall klappt es. Da sprachen sie zu ihm. Jetzt kommen Fragen über Fragen auf Jona. Prasselt das richtig ein? Die ganzen Leute stehen ringsrum, die haben schon alles probiert, zu ihren Göttern gebetet. Und alle versuchen irgendwie, dass das Unwetter nachlässt, dass einer sie hört, einer, der Macht hat, das zu beenden. Sage uns, um wessen Willen es uns so übel geht. Was ist dein Gewerbe? Und wo kommst du her? Aus welchem Land bist du und von welchem Volk kommst du her? Jona sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Den Himmel und die Erde und das Land und das Trockene und das Meer und alles. Es gibt ja nur den einen und dem diene ich, dessen Prophet bin ich, sagt er. Der weiß das eigentlich. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm, was hast du da getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen verraten. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer stille wird und von uns ablässt? Denn das Meer ging immer ungestümer und Jona sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, dann wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen dies große Unwetter über euch gekommen ist. Jona ist am Ende seiner Möglichkeiten. Und Jona ist auch insgesamt am Ende. Er hat die große Einsicht in dem Moment, ich bin schuldig geworden, ich habe es verdorben und jetzt reiße ich andere mit hinein. Werft mich ins Meer, gebt mich auf, lasst mich los, bestraft mich, schließt mich aus eurer Mitte, ich bin das nicht wert. Und die wollen nicht. Die fangen selber an zu beten, da riefen sie zu dem Herrn. Nee, doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen, aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie an. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns nicht verderben um das Leben dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu, denn du, Herr, tust, wie dir es gefällt. Dann nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten ihm Gelübde. Also lobten, wir wollen dich auch weiter loben, wir wollen auch weiter bei dir bleiben, wir wollen dir weiter opfern, wenn wir erst an Land sind und neue Ladung haben. Wenn Menschen der Realität Gottes begegnen, vielleicht kennst du das, Momente, in denen du der Realität Gottes begegnest. Wenn ein Wort dich erwischt, wenn ein Gedanke dich nicht mehr loslässt, wenn du erlebst, dass etwas Wunderbares passiert, was du dir nicht erklären kannst. Menschen begegnen der Realität Gottes und so ist das hier. Und sie erleben, dass Gott am Ende seinen Willen durchsetzt. Das ist die nächste große Lehre aus dieser Geschichte. Am Ende setzt Gott seinen Willen durch. Und noch eine große Einsicht. Die Menschen anderer Völker sind Gott nicht egal. Er hätte ja sagen können, ja, das andere sind bloß Heiden. Ich will ja nur den Jona bestrafen. Also lasse ich die alle untergehen, die sind mir ja egal. Sind sie aber nicht. Sind sie aber nicht. Weil jeder einzelne Mensch, egal zu welchem Volk er gehört, ihm wichtig ist. Und das ist vielleicht das Einzige, was ich mal zur Wahl sage. Ein Christ ist aus meiner Sicht immer verpflichtet, zur Wahl zu gehen, wenn sie denn demokratisch ist. Weil das unsere Form der Mitbestimmung ist und wir sind gerufen, von Gott die Obrigkeit anzuerkennen. Und die Wahlen sind unsere Obrigkeit. Wir wählen zum Glück unsere Obrigkeit ja selber. Aber jemanden zu wählen, das sage ich jetzt ganz bewusst, jemanden zu wählen, der Rassismus nicht ausschließt, geht aus meiner Sicht als Christ gar nicht. Das ist etwas, was nicht zusammenpasst. Rassismus und Glaube an Gott passen nicht zusammen. Die schließen einander aus, weil Gott der Herr über alle ist und weil er alle liebt und weil alle Menschen ihm gehören. Und da sind nicht die einen besser und die anderen schlechter. aber das sei das Einzige. Also Gott sieht den einzelnen Menschen. Und Jona ist am Tiefpunkt und das hat er sich schließlich selber eingebrockt. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen, und Jona war im Leib des Fisches 3 Tage und 3 Nächte und er betete. Dann kommt ein ganz langer Psalm, den Jona da gebetet hat. Und ich habe gedacht, selbst im schwarzen, tobenden Meer der Selbstverachtung, in das Jona versinkt, ist Gottes Barmherzigkeit und seine Güte noch da. Und wenn du das kennst, dass du versinkst in Selbstverachtung und in Frust und in Traurigkeit, dann sei dir sicher, dass Gott am tiefsten Grund dieses Meeres immer noch da ist mit seiner Barmherzigkeit und dass da, wo du denkst, dass es zu Ende ist, seine Möglichkeiten noch lange nicht am Ende sind. Und der Herr sprach zu dem Fisch und der spie Jona aus ans Land. Jesus hat dieses Bild von Jona und dem Wal für sich selber benutzt und hat gesagt, so wird es sein bei meiner Auferstehung. Ich werde 3 Tage in der Erde liegen. Und man hat in den Katakomben von Rom, wo die Christen sich getroffen haben, unter der Erde, kann man heute noch besichtigen. Da hat man viele Wandzeichnungen gefunden. Das häufigste Bild, was die Christen dorthin gemalt haben, ist Jona im Bauch des Fisches. Das ist das häufigste urchristliche Bild. Jona im Bauch des Fisches. Da, wo alles zu Ende scheint, da, wo die Bestrafung maximal ist, da fängt das neue Leben an. Und Jona bekommt die Chance. Und Gott will ihn ja. Er will ihn in Ninive sehen. Gott braucht ihn, auch wenn Gott ihn überhaupt nicht braucht. Und Gott braucht niemanden, auch mich nicht, auch dich nicht. Aber er braucht ihn trotzdem. Und Gott will dich und er braucht dich, obwohl er dich nicht bräuchte. Jesus steht eines Tages mal da und sieht ganz viele Menschen um sich herum und soll alle heilen und soll alle Fragen beantworten. Und er merkt, er schafft das gar nicht. Und er sagt einen Satz, der war früher mal an diesem Sonntag Predigtext. Da steht, die Ernte ist groß, aber es gibt zu wenige Arbeiter. Bittet doch den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Und vielleicht bist du auch von ganz vielen Menschen umgeben, wo du merkst, die müssten alle mal hierher kommen oder die müssten alle mal mit Bibel lesen oder die müssten doch das alle mal hören, wie das ist mit Gott. Dann sage ich, das ist genau die gleiche Situation, in der Jesus steht. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet und seid selber bereit, euch senden zu lassen. Gott will sein Reich bauen mit dir. Was passiert? Jona kommt ans Land. Jetzt erzähle ich in kurzen Zügen weiter. Jona kommt ans Land und dann steigt er ins nächste Schiff und fährt in die andere Richtung. Dann kommt er an in Ninive, wie er aussieht, mit seinem Prophetengewand und rennt durch die Großstadt und sieht schon, da ist was und da ist was. Und er hat schon die Nase voll, als er in die Stadt kommt und das ganze Markttreiben und die ganze Geldgier und den ganzen Neid und die ganze Untreue und das alles sieht, steht es ihm schon bis hier, aber er macht das, stellt sich auf den Marktplatz und fängt an zu predigen, sagt, in 40 Tagen macht Gott hier Feierabend, dann geht eure Stadt unter. Und das Unglaubliche passiert, der König bekommt davon Wind und die Oberen. Und dann geht ihnen dieses Wort ins Herz. Und dann sagen sie, das stimmt, der Jona hat recht. Wir haben Mist gebaut, wir müssen uns ändern. Und dann zieht der König sein königliches Gewand aus und dann zieht er sich einen Sack an und dann schmeißt er sich Asche und Dreck ins Gesicht und auf den Kopf und alle anderen müssen das mitmachen. Und dann gehen sie auf die Knie und dann bekennen sie ihre Schuld. Und Jona geht durch und predigt weiter und die ganze Stadt wird erfasst davon, von dieser Einsicht. Und Jona wird immer wütender und wird immer vollmächtiger in seiner Predigt. Und die Leute, die merken, wow, wir müssen wirklich umkehren vor Gott, sonst haben wir keine Chance zum Leben. Und dann ist Jona einmal durch die Stadt und dann geht er raus auf so einen Hügel, ein Stück weiter weg. Und dann setzt er sich hin und wartet. Und dann zählt er die Tage. Ja, macht er wie so ein Meterband früher bei der Armee, wenn so ein Stück abgeschnitten wurde, zählt er die Tage. Und dann sind die Tage rum und nichts passiert. Und dann erzählt das Buch Jona im 4. Kapitel, wie Jona ausrastet vor Gott. Und jetzt erfahren wir, warum er nicht gehen wollte. Warum er nicht gehen wollte, um den Niniviten zu sagen, Gott hat keine Lust mehr, euch auszuhalten, ihr werdet untergehen, jetzt. Jona rastet aus und ruft, ach Herr, das ist es doch, was ich dachte, als ich noch in meinem Land war. Deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliehen, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. Ich wusste doch, was du für einer bist. Du ziehst das sowieso nicht durch. Darum wollte ich ja nicht gehen. Der hat nichts gelernt im Fisch, der Jona. Dem ist selber gerade die große Barmherzigkeit widerfahren, dass er, obwohl er vor Gott abgehauen ist, dass Gott ihm gnädig war, den Fisch schickt und ihm eine zweite Chance gibt. Der hat das selber gerade erlebt. Und er hat nichts gelernt, sondern wünscht sich, dass Gott es doch durchzieht. Wie kann das sein? Wie kann jemand nur so sein? Und du? Und ich? Hast du nicht am Kreuz gesehen, wie sehr er dich liebt und wie sehr er dir vergibt? Und du machst dein Herz hart anderen gegenüber? Und regst dich vielleicht Jona gegenüber auf und denkst, wie kann der nur, der hat doch das gerade selbst erlebt. Und wir haben es doch auch erlebt am Kreuz, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er sich hingegeben hat für uns. Und wir machen unser Herz hart unserer Mutter gegenüber, unseren Geschwistern gegenüber, unseren Kindern gegenüber, unseren Partnern gegenüber, unseren Nachbarn, unseren Klassenkameraden gegenüber, wem auch immer. Und regen uns über Jona auf und sitzen da und sagen, das kann doch nicht sein, das für einer. Dann erteilt Gott ihm eine Lektion. Er sitzt nämlich da, die Sonne brennt und Jona wird immer wütender. Und da lässt Gott eine Pflanze wachsen, ein Rizinusbaum. Und Jona, das Buch Jona erzählt, das passiert innerhalb eines Tages, wächst diese Pflanze ganz groß, mit großen Blättern. Ach, und Jona sitzt im Schatten und fühlt sich wohl. Ach, und seine Laune wird besser. Es weht ein laues Lüftchen. Der Rizinus ist über ihm. Es ist Schatten. Seine Laune wird immer besser. Und dann kommt ein Wurm und sticht den Rizinus, übersetzt Luther. Und innerhalb weniger Minuten, Stunden verwelken die Blätter und fallen ab. Und Jona sitzt in der brütenden Hitze und es gibt wunderbare Bilder, wie der da sitzt voller Groll und sich noch mehr ärgert und die ganze Galle kocht ihm über, denn der hat eine Galle, definitiv. Ja, der heißt umsonst Taube. So wütend ist der. Und dann sagt Gott zu ihm, Jona, dich jammert der Rizinus, um den du dich nicht gemüht hast, hast ihn auch nicht aufgezogen, der in einer Nacht geworden ist und in einer Nacht verdarb. Und mich sollte nicht jammern, Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch die vielen Tiere. Die wissen nicht, was rechts und links ist, also die wussten schon, was rechts und links ist, aber die hatten mit der Bosheit der Mächtigen und Reichen in ihrer Stadt ja gar nichts zu tun. Gott verallgemeinert nämlich nicht. Ja, für Gott sind nicht alle Harzer stur und für Gott sind auch nicht alle Männer Schweine und für Gott sind auch nicht alle katholische Priester Kinderschänder oder alle Moslems Terroristen. Das ist für Gott nicht so. Du bist ganz allein mit dir. Und du bist auch nicht das Kind deiner Eltern, wenn Gott dich ansieht, sondern du bist du. Und das darfst du auch sein. Und Gott legt dich nicht fest. Alle Menschen gehören ihm. Und Gott sagt, wie kannst du sauer sein um diese dämliche Rizinuspflanze? Und ich soll nicht traurig sein über 120.000 Lieblingsmenschen, die ich habe? um die ich werbe, die ich gerne bei mir wissen will, die ich ins Leben gerufen habe. Gott ist ein Werber, einer, der sucht und einer, der zu sich zieht. Gott ist ein Werber. Und die Bitte an Jona und die Bitte an dich ist, gönne doch den anderen die Liebe Gottes. Gönne sie den anderen und behalt sie nicht für dich. Lass dich von ihm gebrauchen. Suche deinen Platz und baue mit an seinem Reich, mit Worten und mit Taten. Denn alle Menschen gehören ihm. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen.